hallo meine lieben Prinzessinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Also fangen wir nicht an. Und schon sind wir bei unserem dritten Film angelangt. In diesem Sinne erst einmal hallo und herzlich willkommen zu Zwei Prinzessinnen sprechen über Disney. Die zwei Prinzessinnen sind Christoph Mathieu.
Hallo.
Drehbuchautor. Du recherchierst gerne für Filmfabrik und Filmlounge. Schreibst fürs TV und hast mit mir gemeinsam das Solo-Programm Spoildoch auf die Beine gestellt.
Ich schreibe alles, wofür ich Geld bekomme und Spoildoch.
Ja. Ja, da ist auch was dran. Wobei, ich schau mal. Ich glaube, ich habe dir auch 2-3 Taler rübergeschoben.
Ja, doch, das stimmt. Aber dann hätte der Gag ja nicht funktioniert.
Ja, allerdings. Das stimmt. Alles für den Gag. Mein Name ist Dominik. Viele kennen mich vielleicht schon von Filmlounge, Filmfabrik. Wer jetzt aber nur durch den Podcast von Disney, nicht von Disney, aber von Disney-Podcast aufmerksam geworden ist. Mich moderiere viel und freue mich. So kann man mich toll vorstellen. Ich moderiere viel und freue mich.
Du moderierst viel und podcastest auch. Und jetzt
neuerdings.
Du podcastest jetzt zum vierten Mal, unsere vierte Folge, der dritte Disney-Film mit dem Namen Fantasia.
Richtig, denn das ist unser Konzept. Wir wollen, dadurch, dass es ja jetzt auch Disney Plus gibt und man alle Filme nochmal nachschauen kann, wie sie eigentlich waren, möchten wir in der Chronologie, die Disney selber eben vorgegeben hat, wie diese Filme veröffentlicht worden sind, uns diese Filme genauer anschauen, mit heutigen Animationsfilmen gegebenenfalls vergleichen, genauer hinschauen und euch eben in jeder Folge einen Film näher bringen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, immer am Ende aufzupassen, was der nächste Film ist, denn dann könnt ihr sozusagen vorbereitet in eine Folge gehen, dass ihr den Film schon gesehen habt und gegebenenfalls im Kopf mit uns mitdiskutiert.
Genau, ihr schaut den Disney-Film, dann hört ihr die Folge und dadurch, dass die Disney-Filme meistens immer 90 Minuten oder weniger dauern, ist dann ein Disney-Film plus unseren Podcast ungefähr so lang wie ein richtiger Film.
Voll geil.
Das gilt aber nicht bei Fantasia, weil der ist an sich schon 124 Minuten lang.
Aber da krieg ich ja Gänsehaut schon alleine bei dieser Überleitung. Fantasia. Wie kann man den Film dann inhaltlich zusammenfassen?
Ein Konzeptfilm. Also ich würde ihn einen Konzeptfilm nennen. Es ist ein Musikfilm. Es ist ein Musikfilm, bevor es Musikvideos gab eigentlich. Es ist ein Film bestehend aus Musikvideos, bevor es Musikvideos gab. Also, ja, das Konzept des Films ist, man merkt schon, diesen Film zu erklären, da stößt man schnell an Grenzen, weswegen der wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich war, wie Disney damals gehofft hat, oder dazu später.
Aber das wird ganz am Anfang ja sogar auch noch erklärt, dass es diese drei verschiedenen Arten von Musik gibt und sie versuchen, diese verschiedenen Stilistiken bildlich darzustellen.
Genau, also wir lernen in dem Film ein Orchester kennen, unter der Leitung von dem damals großen Dirigenten Leopold Stokowski, der diverse klassische Musikstücke dirigiert, wie zum Beispiel Toccata und Fuge von Bach oder die Nussknacker-Suite oder von Beethoven die 6. Sinfonie. Und immer passend zu diesen Stücken, zu diesen klassischen Sinfoniewerken, haben dann die Zauberer der Disney-Studios kleine Kurzfilme gezeichnet. Ja, und das schon auf, würde ich mal behaupten, unfassbarer Meisterklasse. Also, als ich den Film jetzt nochmal geschaut habe, man ist wirklich, ich bin da wirklich sprachlos, wie man es schafft oder wie man es damals geschafft hat, so perfekt Musik und Animation zu verschmelzen. Das ist, also in meinen Augen ist Fantasia ein Meisterwerk, muss ich wirklich sagen.
Und was man auch nicht vergessen darf, die Anfangssequenzen, beziehungsweise auch die Zwischensequenzen mit dem Menschen, mit den Dirigenten und Co., die sind ja auch schon in Farbe produziert worden. Das war damals auf jeden Fall noch eher seltener, dass du Filme auch mit Menschen bereits koloriert zu Gesicht bekommst.
Ja, das war aber der Film ist ja, der Disney wollte mit diesem Film ja wirklich die technischen Grenzen ausloten. Der war im Breitbandformat, der war in einem, wie du sagtest, in einem in Farbe produziert, also Realszenen in Farbe produziert. Der hatte Fantasia Vision, oder wie hieß dieses?
Ja,
dieser Sound? Fanta Sound oder so ähnlich. Das war dieses Soundkonzept, bevor es überhaupt Dolby 5.1 gab, wollte man dort schon einen raumfüllenden Sound präsentieren. Und der hat ja vorgehabt, diesen Film jetzt nicht als klassischen Kinofilm zu präsentieren, sondern als großes Abendevent, wo man mit Anzug und Abendkleid hingeht, wo man ein Programmheft bekommt und dann eher wie ein klassisches Konzert sich diesen Film anguckt. Und hatte eigentlich auch den Plan gehabt, dass dieses Ding über Jahrzehnte hinweg läuft und immer wieder Segmente aus dem Film ausgetauscht werden gegen neue Segmente. Ja, er hatte sogar damit gespielt, wollte eigentlich auch Geruchskino da reinbringen, dass dann Duftstoffe den Kinosaal fluten, passend zum Film, und wollte auch eine 3D-Sequenz einbauen. Die 3D-Sequenz und die Duftstoffe wurden dann nicht umgesetzt, da sind sie damals an die technischen Grenzen gestoßen. Den Rest hat man tatsächlich so umgesetzt, aber...
Ein sehr ambitioniertes Projekt. Was vor allen Dingen aber auch nochmal zeigt, ich finde den Vergleich mit den Musikvideos total spannend und total toll, dass etwas Revolutionäres oder die Revolution manchmal nicht zu dem Zeitpunkt kommt, an dem die Revolution stattfindet, sondern eben einige Zeit später. Denn der Film selbst war kommerziell überhaupt nicht erfolgreich und hat die Leute zur damaligen Zeit nicht erreicht. Und ich möchte bis heute, oder auch behaupten, auch aus heutiger Sicht, wäre es total schwierig, diese Art von Konzeptfilm an die breite Masse zu gehen. Es ist für mich auch einer der künstlerisch anspruchsvollsten Filme. Dadurch, dass diese sehr klassische oder die klassische Musik mit diesen animierten Fetzen, also gerade zu Beginn, es ist ja wirklich die visualisierte Musik, findet man jetzt nicht so leicht den Zugang. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auf Disney Plus einige den angefangen haben und nach 10 Minuten ausgeschaltet haben, dachten, um Gottes Willen, das gucke ich mir nicht zu Ende an.
Ja, man muss sagen, der Anfang ist ja tatsächlich das, was am schwersten zugänglich ist. Und das ist auch eindeutig fürs Kino gemacht. Das hat ja eindeutig diesen Charakter von einem Prolog, wo man erstmal so eingestimmt wird und wo man sich Zeit nimmt. Und dann geht das ja eigentlich erst mit diesen Kurzfilmen los, die dann später kommen. Da sind ja schon 10, 15 Minuten vergangen. Das habe ich auch, ich kannte als Kind die Videokassette, ich habe den Anfang auch meistens vorgespult und mir immer die Highlights angeguckt. Und auch da war es aber schon so, ich habe den Film als Kind total geliebt, weil ich die einzelnen Kurzfilme immer angeguckt habe. Aber auch da war es schon so, dass Freunde dann gesagt haben, so, du darfst jeden Film aussuchen außer Phantasia.
Wir gucken nicht Phantasia.
Genau, da hatte keiner Bock drauf. Aber ich fand den schon gut. Aber
wir können also ja mal über unsere Lieblingssegmente sprechen, denn für mich ist der Einstieg, bevor die ersten animierten Dinge kommen, das ist mir selbst auch heute noch ein bisschen zu arg abstrakt, also bevor das erste richtig gezeichnete kommt. Zum Verständnis, falls jemand den Film jetzt noch nicht gesehen hat, am Anfang sehen wir erstmal das Orchester, wie es sich setzt, aber nicht einfach in einer simplen Orchestervariante, sondern wir haben schon so eine Leinwand, die blau bestrahlt wird, und wir sehen in der meisten Zeit das ganze Orchester nur so in Silhouetten.
So Schattenrisse.
So Schatten. Ja. Und auch dann, wenn die Musik losgeht und er schon mal gesprochen hat, sehen wir vor allen Dingen erst einmal verschiedene Lichtspiele mit dem Orchester. Das,
ja, während die Instrumente gespielt werden.
Aber selbst cool. bei dem ersten Song, dann sehen wir ja davon viel. Und das finde ich wahnsinnig ästhetisch. Ich finde das total schön. Und dann geht es ja auf einmal in die ersten Animationen rein, wo wir auf einmal nur so wie so einen Sternenhimmel sehen, der sich so bewegt. Also da bin ich tatsächlich so ein bisschen raus. Aber den Anfang finde ich total schön und spielt gerade mit diesen Silhouetten und Gegenlicht mag ich sehr. Und ich kann mir auch da vorstellen, dass sich da viele von haben inspirieren lassen, dass es toll aussieht, eine Figur nicht zu sehen, sondern nur den Schatten mit, also dieses Licht-Schattenspiel, total beeindruckend und super schön. Das ist direkt zu Beginn eine meiner Lieblingssequenzen.
Ja, dann kommt natürlich Toccata und Fuge, das ist Bachwerk. Und das ist dann ja total abstrakt nur animiert und das ist schwer zugänglich, obwohl das Stück von Bach natürlich nach wie vor.
Absolut.
Das haut einen schon.
Aber da muss man nicht zwingend hinschauen, um das toll zu finden.
Das stimmt. Und es ist auch nicht, so gesagt, dass jeder Disney-Fan jetzt auf Bach abfährt. Aber wenn das Abstrakte vorbei ist, dann kommt ja schon der Zauberlehrling. Dann kommt ja schon das erste große Highlight.
Moment, da kommt der Nussknacker.
Ja, das würde ich ja noch zu dem abstrakten Teil dazu
zählen, echt?
Oder? Ja, das ist doch eigentlich. Nee,
es wird
nur
getanzt. Da bist du aber schon eher im Ballett. Also da würde ich immer, von mir aus, dann lass uns sagen, abstrakt. Punkt 2 oder
wie auch so. 2-Punkt-Abstrakt.
Ja, weil das würde ich noch gerne mein Highlight packen, denn ich mag dieses total Abstrakte überhaupt nicht so richtig. Da fehlt mir der Zugang. Aber der Nussknacker, also berühmte Nussknacker, Sweet. Die ist ja musikalisch auch total großartig, wird heute noch als Ballett aufgeführt und da sehen wir, und da fängt dann aber auch der Punkt an, nachzuvollziehen, dass der Film eine Renaissance hatte in der Zeit, wo LSD ziemlich breit auf dem Markt war und der als LSD-Film beworben wurde.
Ja, da hatte man noch versucht, die schnelle, also eigentlich ist es schon fast traurig, ne, dass das große Abendevent sein sollte und dann war es dann hat der Film erst sein Geld gemacht, als man das dann in den 60er Jahren
Trip. Aber es ist auch dann wie ein Trip. Ich meine, du siehst, da fangen Pilze an zu tanzen.
Ja, aber man muss mal auf Google eingeben, Fantasia und LSD, ja, und 60er.
LSD-Pappen.
Ja, LSD-Pappen mit den Figuren aus Fantasia drauf. Ja. Und dieses Poster aus den 60ern, was überhaupt nicht zum Film passt, was auch aussieht wie so ein Poster, was auf Woodstock bewirbt.
Aber es ist durchaus nachvollziehbar, denn man sieht verschiedene Pflanzen unglaublich schön animiert, die Ballett tanzen. Auch da direkt der Gedanke, wie hat man das eigentlich gezeichnet? Das und auch diese Wiederholsequenzen, das oder ganz viele Figuren nebeneinander sind. Aber ja, wir schauen verschiedenen Pflanzen beim Balletttanz zu. Wirkt abschreckend, ist aber, ich finde es als so Ballettvorstellung, finde ich es ganz wundervoll. Und ja, dann kommt der Zauberlehrling.
Dann kommt der Zauberlehrling. Das ist eigentlich.
Aber da ist eine halbe Stunde fast schon um.
Ja, glaube ich nicht. Halbe Stunde bestimmt.
25.
Ja, aber das kann ich jetzt, müsste ich nochmal nachgucken. Aber
eine Weile.
Gut, eine Weile ist rum. Aber das ist halt auch, das ist ja auch ein Kinofilm und ein großes Abendevent. Das soll ja auch nicht so leicht konsumierbar sein. Aber auf jeden Fall, der Zauberlehrling ist aber leicht konsumierbar.
Toll, aber der ist auch toll. Total nachvollziehbar, oder? Dass für die meisten, wenn man jetzt von Phantasia spricht, man diese Figur, der Magier, der Zauberlehrling in Form von Mickey Mouse, die Figur kennt doch jeder.
Ja, und das ist auch wieder ein typisches Disney-Motiv, dass schon Pinocchio und auch Schneewittchen waren ja immer von der deutschen Ästhetik sehr beeinflusst. Pinocchio absurderweise auch, obwohl der Film in Italien spielt. Aber auch da hatte Disney ja immer, hatte ja bei beiden seinen Vorgängerfilmen schon die deutsche Ästhetik sich so als Vorlage für seinen visuellen Stil genommen. Und der Zauberlehrling ist ja auch wieder ein urdeutsches Stück, ne, von Goethe. Walle, kannst du das, sprach der alte ging der alte Hexenmeister? Ach Gott, im Himmel, jetzt kann ich das. Ich könnte es wahrscheinlich immer zitieren, außer.
Ich dachte, du wärst sogar noch im Text.
Ich könnte es wahrscheinlich immer zitieren, außer wenn ich ein Mikro vor der Nase habe. Aber der Zauberlehrling, guckt es nach, altes alte Goethe-Ballade, die hier ja ganz zauberhaft zum Leben erweckt wird und wo auch das übliche Disney-Ding zum Tragen kommt: europäische oder meistens deutsche Sachen nehmen und sie amerikanisieren. Das war damals die Ur-Disney-Formel, die auch hier wieder greift.
Ich finde diese Figur, und es ist, mein Herz geht da auf. Und da sehen wir aber auch wieder die Wasseranimation und wie er es dirigiert und auf diesem Fels steht. Das ist auch da, was Animation betrifft, auf ganz, ganz hohem Niveau.
Ja, und dann, also diese Sequenz, wo Mickey auf dem Felsen steht und die Wassermassen kontrolliert und die Sterne und die Galaxien.
Dumbledore bei Harry Potter, das hat sie 100% davon.
Ja, und es sieht bei Phantasia immer noch besser aus als bei Harry Potter. Und dann geht dieses ganze Stück ja sogar über in diese wunderbare Sequenz, wo Mickey dann auch in das Orchester reinläuft, wo sich dann ja bezahlt macht, dass das Orchester als Schattenrisse zu sehen ist, sodass sie dann mit Mickey interagieren können. Ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn macht, jetzt alle einzelnen Dinge durchzugehen. Aber was sind denn deine Lieblings...
Also wir sind da eigentlich schon ziemlich nah da dran. Denn also später, also gerade auch im Olymp, kann ich es sehr gut nachvollziehen, dass... Also ohne jetzt drogenverherrlichend sein zu wollen, und nein, ich habe diesen Film noch nicht auf LSD und bewusstseinsverändernden Mitteln angeschaut, aber es ist durchaus nachvollziehbar, speziell was da alles rumläuft in einer Farbenwelt und in einer Absurdität, dass, also ich kann nachvollziehen, dass das in den 60ern nochmal irgendwie ein Grund war zu sagen, komm, wir gucken Phantasia.
Aber die Olympsequenz ist doch fantastisch. Das ist eine, das würde ich auch zu meinen Lieblingsdingen erzählen. Die ist unfassbar kitschig. Die macht aber richtig viel Spaß. Also diese, als Kind fand ich diese Pegasus-Familie mega. Ja. Also das fand ich schon, also als Kind hat man ja kein wirkliches Gespür davon, was kitschig ist. Also jetzt, als ich das jetzt nochmal gesehen habe, fand ich das mega kitschig. Fand ich das einfach mega cool. So dieses, man hat ja in der Schule schon so von Zeus gehört und die Göttersagen gelesen und so, aber wie das da zum Leben erweckt wurde, fand ich als Kind schweinecool. Muss ich wirklich sagen, also mit diesen...
Christoph Mathieu hatte die Göttersagen bereits mit 7 Jahren gesehen.
Ich habe Phantasia doch nicht mit 7 Jahren gesehen. Ich habe Phantasia viel später gesehen, mit 10 oder so.
Und da viel hatte man, später?
Da war ich im Gymnasium schon mit 10, oder?
Christoph Mathieu hat die Klasse übersprungen.
Aber so um den Dreh. Ich erinnere mich, dass ich Phantasia gesehen habe, als ich in der 5. Klasse und so war. Da hat sich dann schon so ein bisschen Göttergedöns gesehen. Und dann hast du das dann schon zum Leben. Das
war eine Vorlage, die ich nutzen wollte, da um nochmal deinen Akademikerstatus hervorzuheben.
Ja, ich kann auch nicht mal den Zauberlehrling frei zitieren. Also, so
nicht einmal
das. Man sollte, wenn man sich hier als die große Akademiker präsentieren will, sollte man schon nicht sein Goethe können.
Ja,
ne?
hinten raus ist auch bis jetzt verliert mich Phantasia dann ein kleines bisschen. Aber es ist am Ende ein spannendes Konzept. Was ich sogar mal empfehlen würde, wenn man gerade klassische Musik gerne mag, muss man auch nicht mit voller Aufmerksamkeit das schauen, sondern das kann man auch einfach mal als Musik laufen lassen mit Bebilderung.
Ja.
Wenn es einem zu viel ist, 2 Stunden sich das komplett anzuschauen.
Das sollte aber jetzt nicht der Klassikprofessor hören, der sagt, man sollte klassische Musik ja niemals so. Das wäre sogar die Kritik an Phantasia, dass da was so ganz viele so Musikkritiker gesagt haben.
Moment.
Das ist ein Skandal, dass man überhaupt Bild zu diesen Stücken
beisteuert. Ja, ich meine, wenn man nur die klassische Musik hören möchte, dass man die Bilder nebenbei dazu laufen lassen kann, dass man nicht die ganze Zeit auf den Fernseher schaut.
Na gut, okay, das seid ihr zugestanden. Puh. Ich bin ja auch kein Musikkritiker. Das von mir aus kann jeder mit dem Film
aber
machen.
Das war ein großer Kritikpunkt, da
wurde gesagt, so mit dieser profanen Hüppeldi-Düppeldi-Trickfilm wird die klassische Musik profanisiert.
Stell dir mal vor, du würdest denen sagen, dass Leute Filme schauen, während sie dazu twittern.
Aber man darf ja auch nicht vergessen, wenn wir jetzt hier so Disney-Filme loben und die Meisterschaft der Animation loben, das wurde ja damals nicht unbedingt immer so gesehen. Ne? Und bei Phantasia erst recht nicht. Da wurde auch schon gesagt, Leopold Stokowski, wie können Sie bei so einem Quatsch mitmachen? So ist es. Aber ich wollte noch eins zu dem Olymp sagen, als du eben sagtest, was man da alles zu sehen bekommt. Es ist ja auch, wir müssen ja auch darüber sprechen, was man nicht mehr auf dem Olymp zu sehen bekommt. Weil es gibt ja diese Szene mit den Pegasus-Pferdemenschen. Die heißen nicht Pegasus, die heißen...
Falls man es nicht hören kann, ich nicke sehr aufmerksam.
Wie heißen denn nochmal die Wesen, die halt Menschen für Zentauren? Dort gab es in der ursprünglichen Version eine schwarze Zentaurin und die hatte den Körper eines Esels.
Oha.
Alle Weiße hatten den Körper eines Pferdes und sie hatte den Körper eines Esels und ist dann immer so rumgehuppelt und hat denen immer die Fruchtschale hinterhergetragen.
Sie war also die Dienerin.
Genau, und hatte dann noch nicht mal den Körper eines Pferdes, sondern den eines Esels, was dann auch tatsächlich sehr relativ schnell als rassistisch identifiziert wurde und dann auch von Disney rausgeschnitten wurde. Also das heißt, wenn man sich jetzt auf Disney Plus den Film anguckt, wird man diese Figur nicht mehr sehen. Aber du hattest ja schon bei Pinocchio auch festgestellt, dass man durchaus nicht von der Hand weisen kann, dass da mal ein rassistisches Klischee schon mal vorkommt. Und das wurde leider in dieser Sequenz, die zu einer meiner Liebsten gehört, auf die Spitze getrieben. Ist nicht mehr drin. Kann man sich auch fragen, ob das immer seine Richtigkeit hat, dann anschließend die Filme zu zensieren oder ob man nicht dann dazu stehen sollte. Es gibt ja auch Filme auf Disney Plus, die gar nicht mehr zu sehen sind, wie Song of the South, der dann komplett zensiert wurde.
Oder ob man in dem Fall in der alten Version eine Infotafel dazu einblendet, als Beispiel, dass man es nicht komplett nur so stehen lässt. Wäre auf jeden Fall ein spannender Gedanke, über den man mal diskutieren könnte. Findet ihr es richtig, dass Dinge rausgeschnitten werden, weil sie völlig zu Recht kritisiert werden als rassistische Merkmale? Oder wäre es für euch eher das Werk so zu behalten und eine entsprechende Infotafel hinzuzugeben? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, denn in dem Fall wird das Werk jetzt nicht auseinandergepflückt, dass es deswegen nicht mehr anzuschauen ist, sondern es fällt jetzt nicht so deutlich ins Gewicht, dass es rausgenommen wurde. Also das, was das betrifft, der Seefluss wird auf jeden Fall schon mal nicht gestört.
Nee, das stimmt. Das haben die gut gemacht. Aber es ist auch tatsächlich die einzige fragwürdige Stelle in dem ganzen Film.
Hast du denn einen Lieblings... Moment, ich weiß auch, dass du noch eine Sequenz hast.
Ja, meine absolute...
Noch einen großen
meine
Satz
absolute,
gesagt.
Meine... Oh, den weiß ich jetzt nicht mehr, aber
meine Jurassic Park.
Stimmt, ja, genau. Das ist nämlich meine Lieblingssequenz. Das ist diese ganze Dinosaurier-Episode, die dann zu Igor Strawinskys Le Sacre de Printemps stattfindet, was ja sowieso ein unfassbar sensationelles Stück ist, ich finde. Das ist ja auch relativ, ist auch ziemlich modern. Also man muss ja sagen, wenn wir immer die ganze Zeit von klassischer Musik sprechen, Le Sacre de Printemps war noch gar nicht so schrecklich alt. Als der Film gemacht wurde. Das ist 1913 uraufgeführt worden. Der Film ist von wann ist denn Fantasia? 1940 auch. Ja, also ist es ja schon beinahe zeitgenössisch.
Ich meine, wenn du heute... im Vergleich, wenn du heute einen Film zeigen oder einen Film mit irgendwie 80er-Mucke von Madonna drunter legen würdest, würdest du jetzt nicht sagen, das ist ja irgendwie... Genau.
Also war das schon noch relativ, war es eigentlich moderne Musik und eigentlich gar nicht mehr klassisch, aber...
Du hast auf jeden Fall den kühnen Satz heute gesagt, das ist die realistischste Darstellung von Dinosauriern in der Filmgeschichte gewesen, bis Jurassic Park 1993 kam.
Auf jeden Fall, also das ist das, was ich als Kind an dieser Sequenz so unfassbar toll fand, dass du wirklich das Gefühl hast, echten Dinosauriern beim Kämpfen, beim Schwimmen, beim Fliegen zuzusehen. Und und dadurch, dass das von dieser Musik untermalt ist, von dieser Strawinsky-Musik, hat es auch was unglaublich Filmisches, weil Strawinsky ist ja zum Beispiel auch Inspiration für John Williams. Also John Williams, wenn man sich so Action-Musik von John Williams anhört, hat die ganz, ganz oft, merkt man, dass der sich die von Strawinsky geholt hat. Deswegen hat diese ganze Sequenz etwas unfassbar Action-Film-mäßiges und was sehr, sehr modernes und ist einfach überhaupt nicht gealtert, finde ich. Wenn man sich das auch anguckt, bin ich immer noch genauso begeistert wie beim ersten Mal.
Jetzt würde ich auf jeden Fall auch gerne wissen, wir haben heute viel Publikumsinteraktion für euch. Wenn ihr den Film gesehen habt, was sind denn eure Lieblingssequenzen? Oder aus welchem Grund könnt ihr euch den Film gegebenenfalls auch einfach gar nicht mehr geben? Mhm. Bin mal gespannt. Hast du noch einen inhaltlich wertvollen Beitrag zur Fantasia beizusteuern?
Also ich habe über alle meine Lieblingssequenzen gesprochen.
Ich auch.
Ich finde, dass du sagst es ja eben, der Film würde sich zum Ende ein bisschen verlieren. Das ist dann wahrscheinlich, wenn diese ewig lange Ave Maria-Sequenz am Ende kommt. Aber das, was direkt davor kommt, ne, dieses mit diesem Teufel da auf dem Berg, der die ganze Stadt terrorisiert. Also da ist ja wieder eines der Beispiele, wo man sagen muss, Disney ist... Also Disney-Filme sind mindestens so viel Horrorfilme wie Kinderfilme.
Das ist gerade
wenn man
zu
sich
Beginn,
das
ja.
anguckt, auf jeden Fall. Nee, ansonsten habe ich zu Fantasia eigentlich auch alles gesagt.
Ja, aber das ist doch wunderbar. Dann freuen wir uns auf eure Beiträge. Und Christophe Mathieu, das Akademikerkind, das werde ich dich jetzt nennen, unser Akademiker Ariel. Toll.
Akademiker Ariel.
Aribel hat mich doch eigentlich auch getauft. Du hast noch dann eine Hausaufgabe, falls ihr nämlich jetzt hier drauf gekommen seid und sagt, boah, es wäre schon eigentlich ganz geil gewesen, wenn ich den Film hätte vorher angucken können. Ich habe Disney Plus, ich habe überhaupt kein Problem, meine Stunde oder anderthalb Stunden zu investieren, um top vorbereitet hier reinzugehen. Was sollte man sich denn in der nächsten Zeit anschauen, damit man für unsere nächsten beiden Folgen top vorbereitet ist?
Genau, die nächste Folge wird sein Dumbo. Den kann man sich anschauen. Immer noch einer, wie ich finde, einer der schönsten Disney-Filme.
Und da sind wir wirklich nur bei 60 Minuten, ne? Also die habt ihr ja.
Das stimmt, aber man kann sich natürlich auch noch den Tim Burton-Film angucken, die Neuverfilmung.
Als Vergleich, ja.
Als Vergleich, der dauert deutlich länger. Und Ja, wir werden wahrscheinlich auch ab und an schon mal mit der nächsten Folge über Dumbo sprechen, auch schon mal über die Neuverfilmung sprechen? Oder sind wir, oder
das ist für mich jetzt kein klassischer Animationsfilm, den ich nicht später nochmal im Detail besprechen würde, sondern da finde ich, kann man die Parallelen auf jeden Fall ziehen.
Okay, also schaut euch auf jeden Fall den Dumbo-Trickfilm an. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch den Tim Burton-Dumbo-Film auch angucken. Lohnt sich so oder so, finde ich. Finde den Burton-Dumbo
und besonders auch gut. Vorausschauende Menschen schauen dann auch noch Bambi.
Genau, weil Bambi ist dann in der übernächsten Folge dran. Und auch ein ganz sensationeller Disney-Film. Mit den beiden Filmen hat man, mit Dumbo und Bambi hat man auf jeden Fall großen Spaß. Danach wird es ein bisschen spezieller wieder.
Und danach kommen vor allen Dingen auch Filme, die ich selber alle noch gar nicht gesehen habe.
Genau, ich auch
habe.
Nicht. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Aber ja, das ist noch ein bisschen in der Zukunft.
Damit Dumbo wir wissen, und schon Bambi, auf euch zukommt,
das sind die Hausaufgaben.
Wunderbar, ihr Christoph, dann mal wieder vielen lieben Dank.
Danke dir.
Hat sehr viel Freude gemacht. Wir verlinken euch zwei weitere Folgen dieser Podcast-Serie und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Genau.
Tschüss, Christoph.
Und ich lese jetzt nochmal den Zauberlehrling und
ja, beim nächsten Mal
Goethe sauer
zitieren.
Richtig.
Sonst enttäuschst du mich und maßlos.
Kann ich mir meine Akademiker-Ariel sonst wo hinschieben.
Aber echt.
Macht's gut, bis dann.